Wann ist denn die Performance gesund und was ist das, wo es dann auch anfängt zu schaden?
Unternehmerische Tätigkeit hängt ja viel mit dem Abarbeiten von To-Do-Listen zusammen. Und jedes To-Do ist eigentlich eine Diskrepanz zwischen Ist und Soll. Inzwischen wissen wir, dass jede Diskrepanz zwischen Ist und Soll auch Stress auslöst. Also man kann sich ja mal fragen, wann ist überhaupt jemand bereit, so viel Opfer zu bringen, um so einen Output zu generieren, ne?
Irgendwann gibt es so Stimmen, wo ich mich frage, jetzt auch als Vater von zwei Kindern, wenn ich wollen und entscheiden dürfte, ob meine Kinder diese Stimme in ihrem Kopf haben, dann würde ich sagen, so eher nicht.
Paradoxerweise die Performance zu steigern auf der Ebene von Nicht-Performance. Also sozusagen systematisch zu lernen, ins Nichtstun zu kommen. Wir sehen wirklich strukturelle Hirnveränderungen bei Menschen, die regelmäßig meditieren. Wir sehen auch eine Veränderung im sogenannten Default Mode Network. Das ist sozusagen die Aktivität unseres Gehirns, wenn wir gerade nichts tun.
Die eine ist Ärztin, Harvard-Absolventin und Unternehmerin. Der andere gilt als Supernerd und Wunderkind. Gemeinsam suchen sie nach Antworten. Willkommen bei Die Ärztin und der Nerd, der Health, Tech und Longevity Podcast, powered by Longevity Germany, der größten Real-Life-Community für Longevity-Interessierte im deutschsprachigen Raum, mit monatlichen Events in mehr als 10 Städten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Ärztin und der Nerd. Ich bin die Ärztin.
Und ich bin Stephen Bartlett. Spaß. Ich bin nicht Stephen Bartlett, aber ich bin großer Fan von Stephen Bartlett und ich mache heute den Stephen Bartlett Move, denn in jeder Folge sagt er am Anfang zu seiner Community, hey, wenn ihr diesen Podcast hört, tut ihr uns einen richtig großen Gefallen, wenn ihr uns einen kleinen Like da lasst und diesen Community-Podcast auch gut bewertet mit 5 Sternen. Für euch ist das nur ein kleiner Klick, aber für uns bedeutet das die Welt. Ich kann es natürlich nicht so cool wie er sagen, ich habe mich auch gerade ein bisschen cringe gefühlt, aber für uns gilt das Gleiche. Ne? Also für alle Leute, die zuhören, wir wissen, uns hören viele Leute zu, mehr als auch Leute uns rezensiert haben. Es würde uns so, so viel bedeuten, wenn ihr das machen könntet. Und in dem Fall bin ich jetzt wieder der Nerd.
Ja, herzlich willkommen der Nerd und herzlich willkommen an unseren Gast. Wir haben heute Dr. Daniel Wagner bei uns. Er ist psychologischer Psychotherapeut mit einem Schwerpunkt Verhaltenstherapie, hat eine sehr große Praxis in Köln, wo er seine Expertise unter anderem nutzt, um Menschen zu begleiten, die man so als LeistungsträgerInnen bezeichnen kann in Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, in Medien, Sport, Kultur. Also vielleicht fühlen sich ja auch der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin angesprochen von diesem Begriff. Erstmal ganz herzlich willkommen, Dr. Wagner.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Und bevor wir dich erstmal ausquetschen, wie man eigentlich mit diesen Menschen arbeitet und wie es dazu kam, möchte ich natürlich wissen, Thoran, wieso möchtest du eigentlich schon ganz, ganz lange über das Thema innere Antreiber sprechen? Da haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen, dass das irgendwie was ist, was dir wichtig ist. Und ich glaube, da gibt es auch eine Geschichte zu.
Ja, also ich frage ja schon seit mehreren Folgen, wann wir endlich darüber sprechen, weil dieser Podcast sich ja im Kern um das Thema Energie dreht. Und Energie kann natürlich das sein, was aus deinem Körper rauskommt, aus deinen Muskeln, aus deinen Zellen. Aber viel Energie entsteht ja auch oft in unseren Köpfen, in unserer Seele. Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, dass ich lange Energieantreiber in meinem Kopf hatte, die mich immer wieder gepusht nach vorne geprescht haben und Co. Und ich weiß auch, dass ein Großteil meines Erfolgs darauf basiert, dass ich diese inneren Stimmen hatte. Mal waren das Stimmen von anderen Menschen, die irgendwie 20, 25, 30 Jahre nicht aus meinem Kopf gegangen sind. Ja, mal sind das Stimmen, die sich wie meine Stimmen anhören, von denen ich aber nicht weiß, ob das wirklich meine Stimmen sind oder ob ich die internalisiert habe. Und mal sind das Stimmen, die sich dann über die Zeit, ne, anhand von Situationen entwickelt haben. Und das hat auf jeden Fall viel dazu beigetragen, dass ich Fame wollte, Reputation, ja, dass ich jemand sein wollte in der Welt, weil das ist so ein bisschen ja meine Geschichte, als Asiate, Migrationshintergrund, ne, hieß es immer, Thoran, du darfst nicht auffallen, ja, du musst unsichtbar sein, aber du musst trotzdem doppelt so hart arbeiten wie die anderen, um die gleiche Anerkennung zu bekommen. Und das ist natürlich so ein krasser Cocktail, der dann irgendwann natürlich in eine hohe Leistung reingekommen ist, aber bei mir dann auch irgendwann so eine Explosion verursacht hat, dass ich will einfach nicht unsichtbar sein. Ja, ich will eigentlich gesehen werden, ich will eigentlich Fame sein, ja. Und das waren so Dinge, die sicherlich, ich sag mal, wenn man so einen Raketenstart sich anguckt, da kam richtig viel Schubkraft raus. Aber irgendwann gibt es so Stimmen, wo ich mich frage, jetzt auch als Vater von zwei Kindern, wenn ich wollen und entscheiden dürfte, ob meine Kinder diese Stimmen in ihrem Kopf haben, dann würde ich sagen, so eher nicht. Und dann gibt es Stimmen, wo ich auch ganz klar sagen muss, meine Fresse, das will ich loslassen. Und ich würde einfach heute gerne verstehen, woher kommen so Stimmen, was machen die Stimmen mit den Leuten und wann ist es vielleicht auch Zeit, ne, mit diese Stimmen auch loszulassen? Wie macht man das eigentlich? Und deswegen freue ich mich, also aus einem total persönlichen Antrieb, aber auch, weil ich weiß, dass hier Leute zuhören, die auch kleine Antreiber in ihrem Köpfchen haben.
Ja, you're not alone. Das glaube ich auch. Daniel nickt auch schon. Ich glaube, wir könnten fast keinen besseren Gast dafür haben. Ich kann verraten, wir haben auch schon zusammengearbeitet. Deswegen freue ich mich besonders, ihn mit seiner Expertise jetzt hier zu haben. Und wir haben auch eine Sprechstunde wirklich im wahrsten Sinne, denn live zugeschaltet aus der Praxis ist er da.
Ja, das
und
stimmt.
Deswegen möchte ich gar nicht lange zögern. Will noch einmal einleiten in unseren Community-Shoutout. Und fragt deswegen einmal unsere Longevity Germany Community, was gibt es Neues?
Cared by.
Hallo zusammen, hier ist Laura von Longevity Germany. Beim Thema Peptide kurse ja online ja recht viel. Aber was ist da eigentlich dran? Genau bei dieser Frage setzen wir an. Wie schön das passiert, weg von Hype hin zu echten Antworten. Deshalb holen wir uns den Experten, der das wirklich beurteilen kann. Dr. Dominik Duscher, der uns am 11. Juni in Frankfurt bei Recover Society alles zum Thema Peptide erklären wird. Er spricht darüber, was sicher ist, was wirklich wirkt und was noch unsicheres Terrain ist. Und ich sag euch, danach versteht ihr endlich, was hinter diesem Hype steckt. Und jetzt zurück zu euch, Anne und Toan.
Sprechstunde.
Ja, Daniel, ich habe dich schon vorgestellt. Du hast einen sehr, sehr ausführlichen CV. Ich glaube, der Doktor verrät schon. Du warst sehr wissenschaftlich aktiv. Du hast weiterhin auch einen Lehrauftrag an der Uniklinik Köln. Das ist, glaube ich, in klinische Psychologie. Du machst ja Lehre, Ausbildung, Weiterbildung von Ärztinnen, Therapeutinnen, machst Vorträge etc. Also einen bunten Blumenstrauß von spannenden Dingen. Was ich auch besonders aber spannend finde, ist, dass du ja lange, bevor du deine Praxis gemacht hast, die Spezialambulanz für Menschen mit Angsterkrankungen geleitet hast. Das heißt, du kennst aus einer sehr klinischen Perspektive den Umgang mit Ängsten, wo ja auch vielleicht so Antreiber eine Rolle spielen. Hast schon seit, korrigier mich, aber ich glaube, 12 Jahren jetzt deine Praxis in Köln.
Wow, also, du bist aber gut vorbereitet. Ja, alles richtig also recherchiert.
Hausaufgaben
immer
gemacht.
Daniel, immer. Die hat immer so einen Stapel an Papier, an Vorbereitung.
Ja, ne? Ja, ich bin begeistert.
Also das ist ja wichtig, ein bisschen sich vorzubereiten. Aber vor allem habe ich auch den Standortvorteil, dass ich ja die Praxis kenne, die wunderschön ist, mitten in Köln gelegen. Und wo du eben psychotherapeutisch arbeitest, Paartherapie auch machst, was ja total spannend ist. Aber eben, und das ist ja vielleicht auch das, was so unseren Bezug hier herstellt, wirklich dieses Coaching machst von Menschen, die in Anforderungssituationen sind, die sehr, ja, irgendwie unter Druck stehen, auch in ihren beruflichen Kontexten. Und da würde mich interessieren, was hat dich denn persönlich eigentlich zu diesem Schwerpunkt gebracht, dich mit Stress, Angst, Leistungsdynamiken überhaupt zu beschäftigen?
Ich fand das schon als Kind ein richtig spannendes Thema, weil ich immer so die Erwachsenen beobachtet habe und mich gewundert habe, was sind die denn so gestresst? Was machen die sich so einen Kopf um so viele Sachen? Und viele so erlebt habe, dass die gar nicht so richtig präsent und im Moment sind. Und noch bevor ich das Psychologiestudium aufgenommen habe, habe ich mich auch mit Meditation, Achtsamkeit beschäftigt. Und da ist das ja auch nochmal ein ganz großes Thema, so dieses in den Moment kommen, wirklich da sein, wirklich präsent sein. Und tatsächlich war das einer der Gründe, warum ich dieses Studium aufgenommen habe, weil mich das Thema so sehr interessiert hat und bis heute auch total begeistert. Ich habe ja einen der coolsten Jobs der Welt, nämlich indem ich Menschen begleiten kann, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich selber zu reflektieren und vielleicht auch in einen Prozess zu kommen, eigene Strategien zu entwickeln, vielleicht auch einen entspannteren Umgang mit dem Thema Stress zu finden und vor allen Dingen auch Ausgleiche zum Stress zu finden.
Und beobachtest du bei diesen Menschen, die vor allem in so anspruchsvollen Kontexten unterwegs sind, haben die irgendeine bestimmte oder eine Häufung von Persönlichkeitseigenschaften? Was zeichnet die so aus? Ich finde ein Beispiel, das weiß ich noch, haben wir immer drüber geredet, du arbeitest ja viel mit InfluencerInnen beispielsweise. Ne? Das ist ja ein neues Berufsbild, wo viele denken, ach, das ist ja das Entspannteste und Coolste, irgendwelche Bilder posten. Aber wenn man drüber nachdenkt, natürlich ein ständiger Druck. Haben die irgendwelche Alleinstellungsmerkmale oder was zeichnet deine Klientin in diesem Kontext viel aus?
Also tatsächlich, Influencertum ist hoch stressvoll. Also alleine sozusagen das Maß von Öffentlichkeit, dem man ausgesetzt ist und dann auch der Bewertung. Aber auch der Preis, den es kostet, sozusagen so viel Content zu generieren, das ist gar nicht so schnell gemacht, wie man glaubt. Und jeder, der selber Content produziert, kann das, glaube ich, auch gut nachvollziehen. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich so ein Persönlichkeitsprofil gibt, was erfolgreiche Menschen auszeichnet. Aber ich glaube schon, dass es so ein paar Eigenschaften gibt. Also erstmal überhaupt sowas wie Offenheit. Das ist also ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal. Aber ich glaube auch sowas wie eine grundsätzliche Leistungsbereitschaft. Kreativität gehört wahrscheinlich auch dazu. Vielleicht aber auch so eine gewisse Risikoaffinität. Also sozusagen bereit zu sein, auch mal was auszuprobieren, was nicht unbedingt erfolgreich sein wird. Ja, und ich glaube auch tatsächlich eine Durchhaltefähigkeit. Also wirklich erfolgreiche Menschen sind auch ein Stück weit frustrationstolerant und stehen auch nach Niederschlägen wieder auf.
Es klingt ja jetzt per se erstmal noch gar nicht so schlechten Eigenschaften. Ne? Das ist natürlich so was, wo wir oft an so was Performantes denken. Du und ich haben immer so ein bisschen, ich werde nicht sagen, wir streiten, aber wir haben vielleicht ein unterschiedliches Verständnis noch vom Performance-Begriff, weil ich finde manchmal, dass der Druck macht, dass der irgendwie auch Richtung Optimierung und eben auch zusätzlichen Pressure geht. Aber ich verstehe auch, dass zum Beispiel für Unternehmen, für UnternehmerInnen performant zu sein extrem wichtig ist. Was würdest du denn sagen, wann ist denn die Performance gesund und was ist das, wo es dann auch anfängt zu schaden? Weil die Leute kommen ja zu dir meistens, also können auch präventiv kommen, aber ich denke eher, wenn es ihnen nicht so gut geht.
Da merkt man, dass du aus dem Gesundheitsbereich kommst. Also da ist ja tatsächlich Leistung fast verpönt. Das ist auch bei vielen meiner KollegInnen so, die eigentlich eher versuchen, die Leute aus der Leistung zu holen, ne? Weil das sozusagen auch was ja fast Toxisches sein kann, ne? Weil das eben oder zumindest was Krankmachendes sein kann, wenn man sozusagen so überleistet. Ich glaube, es ist eher relevant, woraus speist sich Leistung. Ich finde nämlich Leistung grundsätzlich erstmal gar nicht schlecht. Das kann sogar psychologisch sehr gesund sein. Also etwas zu leisten kann ja auch was mit Selbstwirksamkeit zu tun haben. Und das ist ganz wichtig für psychologische Gesundheit. Und ich finde, solange das auch etwas Sinnhaftes ist, was man da tut, womit man sozusagen im Einklang ist, und also dann kann das was total Schönes sein und was wirklich auch gesund ist. Und dann gibt es aber das, was Tuan vorhin schon angekündigt hat. Und da erstmal ganz, ganz vielen Dank für deine Offenheit, dass du da direkt zu Beginn auch eigene Themen mit reinbringst. Finde ich gar nicht
so selbstverständlich. So kennt man ihn.
Ja, sehr gut. Ja, aber finde ich wirklich mutig, gut, das ja, auch mal so zu benennen. Und das ist eben häufig so, dass da vielleicht innere Annahmen eine Rolle spielen. Also das kann sowas sein wie, ich bin nicht gut genug oder ich muss alles selber machen. Und das kann auch ein Motor sein. Das ist dann aber häufig eher eine Kompensation, weil tief innen drin etwas liegt, was sich eben nicht gut anfühlt und wovon man vielleicht ein Stück weit ablenken möchte. Also sozusagen in der Reinform wäre das der Narzissmus, eigentlich eine Person, die sich tief innen drin ganz wertlos fühlt und nach außen hin sozusagen darstellen möchte, wie erfolgreich er oder sie ist, um eben genau davon abzulenken, dass die eigentliche Annahme ist, ich bin wertlos. Und wenn das sozusagen der Motor für Leistung ist, dann kann das auch was sehr Anstrengendes werden.
Was ich mich in diesem Kontext immer frage, ist, ich kenne jetzt, ich sag mal, viele Leute, ich würde die jetzt nicht als Narzissten betiteln, vielleicht mit kleinen narzisstischen so Zügen, ist, dass sie sicherlich irgendwas kompensieren, ne? Irgend so eine Lücke natürlich auch versuchen halt zu füllen aus ihrem Inneren, vielleicht irgendwas, was dann auch aus einer Kindheit verborgen liegt. Und dann ist es aber so, zumindest in meinem Umfeld, die sind dann auch turbo erfolgreich. Ne? Also es ist dann wirklich so dieser Stack, ne? Um da jetzt jemanden zu zitieren, so dieser Stack of Evidence ist dann irgendwann da. Du hast dann irgendwann alle Top 40, Under 40, alle Headlines, alle Preise bekommen. Du hast ein Gehalt, wovon halt viele Menschen halt träumen. Und die können trotzdem nicht aufhören, damit halt weiterzumachen. Ist das, weil diese Wunde dann nie schließt? Oder woher kommt das?
Ja, tatsächlich. Also das sehe ich auch so. In ganz vielen, auch entscheidenden gesellschaftlichen Positionen sind ja Menschen, die auch bereit sind. Also man kann sich ja mal fragen, wann ist überhaupt jemand bereit, so viel Opfer zu bringen, um so einen Output zu generieren? Ne? Also was bedarf es, um CEO in einem DAX-Unternehmen zu werden oder auch SpitzenpolitikerIn zu sein? Das ist ja so entbehrungsreich. Ne? Also man muss so viel Zeit investieren, man muss auf so viele Dinge in seinem Leben verzichten, ne? Auch was so Familie, Freundeskreis, vielleicht eigene Bedürfnisse angeht. Und häufig sind es eben tatsächlich so innere Antreiber, die ja tatsächlich auch über die Leistung gar nicht gestillt werden. Also das heißt, die Annahme bleibt ja mitunter da, ich bin nicht in Ordnung, obwohl man nach außen total erfolgreich scheint, nur dass sozusagen diese objektivierbaren Fakten gar nicht auf dieses innere Konto einzahlen. Ne? Sondern es ist eher umgekehrt, es ist eher die Annahme, ach guck mal gut, meine Strategie funktioniert, niemand merkt, wie ich eigentlich bin und solange ich nach außen diese Fassade aufbaue, ist alles gut. Und das ist dann natürlich auch ein Motor sein, das immer weiterzumachen. Aber nochmal, ich möchte hier jetzt auch nicht alle LeistungsträgerInnen über einen Kamm scheren, es gibt wie gesagt auch ganz, ganz gesunde Leistungen.
Ja, was ich so da kenne auch aus der psychosomatischen Arbeit, dieses Fassadäre ist ja oft auch wirklich was sehr hilft, um Stabilität erstmal nach außen zu schaffen. Und irgendwie so der Narzisst, der sich dann sieht, in sein Spiegelbild verliebt ist, aber irgendwie innerlich diese abgrundtiefe Leere. Und das macht ja total Sinn, sich über Äußeres zu stimulieren, über Äußeres zu stabilisieren. Das ist ja auch gerade das, was ich so eindrücklich finde. Viele erfolgreiche Menschen wirken nach außen extrem stabil. Und ich meine, das wissen wir auf unserer Arbeit. Im Inneren sieht es dann ganz anders aus. Vielleicht auch so, ne, es muss ja nicht immer zum kompletten Crash kommen, aber wie zeigt sich denn Angst oder Unruhe oder auch vielleicht eine drohende Dekompensation bei diesen Menschen? Was ist da so deine Erfahrung aus der Praxis?
Ja, ganz spannend ist, dass viele das gar nicht so klar benennen können. Also da wird gar nicht gesagt, ach, ich fühle mich ängstlich oder unsicher oder ich bin gestresst, sondern manchmal stehen dann eher so Folgen davon im Vordergrund. Also dass jemand zum Beispiel sagt, ach, irgendwie ist das blöd mit meinem Schlaf. Ich wach ständig nachts auf oder ich finde gar nicht so gut in den Schlaf. Oder ich habe vielleicht Verdauungsprobleme oder ich merke, meine Gedächtnisfunktion ist gar nicht mehr so gut oder mir geht der Humor abhanden. Alles ist auf einmal so ernst und verbissen oder ich kann mich nicht mehr so gut konzentrieren. Und dazu ist es vielleicht einmal grundsätzlich wichtig zu verstehen, was Stress im Körper macht. Also das ist ja ein richtig, richtig physiologischer Prozess, der sozusagen in der neuronalen Verarbeitung beginnt. Man kann sich das so vorstellen wie so Alarmanlagen, die wir im Gehirn haben, die irgendwie detektieren, hier ist was nicht in Ordnung. Und dann gibt es so eine ganze Kaskade an Prozessen, die wir hier nicht im Detail darstellen möchten. Wir sind ja hier kein Wissenschaftspodcast, aber im Ergebnis schwirren da eine Menge von Hormonen im Körper rum. Also die kennt man auch, Adrenalin, Cortisol, Noradrenalin zum Beispiel. Und die führen dazu, dass Energie im Körper anders verteilt wird. Also im Grunde ist diese Reaktion eine überlebenswichtige Reaktion. Es wird nämlich Energie in der Muskulatur bereitgestellt, der Herzschlag wird beschleunigt, die Atmung wird flacher. Und all das ist erstmal total sinnhaft. Also wenn wir das so menschheitsgeschichtlich denken, wenn uns da eine Gefahr begegnet, dass wir erstmal in dieser Stressreaktion, in dieser körperlichen Reaktion Energie im System haben. Wir können dann kämpfen, wir können fliehen, wir können vielleicht auch erstarren. Das ist sozusagen eine der primären Funktionen von Stress. Und das hat aber auch eine Konsequenz, weil der Körper hat ja nicht unendlich Energie. Also natürlich mit allem, was ihr so besprecht, dann vielleicht kann man dieses Energieniveau noch steigern. Aber trotzdem wird erstmal Energie da abgezogen, wo sie nicht unbedingt gebraucht wird. Und die Bereiche unseres Körpers, die sehr, sehr viel Energie verbrauchen, sind eben unser Gehirn und unsere Verdauungs-, vielleicht auch noch unsere Sexualfunktionen. Also das heißt auch Einschränkungen von sexueller Appetenz wäre auch so ein typisches Stressmerkmal. Aber eben dann, wie gesagt, auch Verdauungsbeschwerden oder das klassische Magengeschwür, ne, es ist ja schon bekannt, dass das irgendwie stressassoziiert sein kann, dann entsprechend entzündliche Prozesse, die sich daran anschließen, aber eben auch Einschränkungen von kognitiven Funktionen. Also das, was ich gerade sagte, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Lernvermögen kann dann eben auch eingeschränkt sein infolge von Stress.
Bei mir war das tatsächlich immer der Hautausschlag.
Ne? Ja.
Also quasi dann starken Hautausschlag bekommen habe, was dann für mich ganz klares Signal war vom Körper, so okay, du, die normalen Wege mit dir zu kommunizieren scheinen dir nicht auszureichen. Ja, seeing is believing, here you go. Und das finde ich krass. Was ich
ja, vielleicht dazu noch ganz kurz. Also so kann man das einordnen. Der Körper gibt einem da ein Signal und man kann es aber auch tatsächlich somatisch gut erklären, weil die Regeneration, also all das, was so für Immunfunktion notwendig ist und wo der Körper anfängt, sich selber zu regenerieren, das passiert eigentlich in Entspannung und eben nicht im Stress. Und deshalb werbe ich immer so dafür, dass es zum Stress einen Gegenspieler geben sollte. Also sozusagen, da wer viel leisten möchte, müsste eigentlich auch viel entspannen können. Ich hatte mal einen Zen-Lehrer, Williges Jäger hieß der, ganz spannender Typ. Und der sagte immer, ich würde jeder Person raten, eine Stunde am Tag zu meditieren. Und wenn man so richtig Stress hat, dann 2 Stunden.
Ja, das ist natürlich dann für viele genau das große Problem, zu sagen, ich habe keine Zeit. Ne? Wir sprechen auch viel über so innere Stimmen im Sinne von Mantren, die wir haben, statt ich nehme mir Zeit. Aber da wollen wir auch über den Connection zu Zen auf jeden Fall noch ein bisschen was erfahren. Thorn, du wolltest noch was fragen?
Ja, ich habe ja von Anne gelernt, Daniel, dass ich lernen oder üben soll, meine Gefühle nuanciert
zu beschreiben. Geil, da war ich auch was zu sagen. Ja.
Ja. So. Ja, ich gebe jetzt eine andere Kurve, ja. Also ja, zum Beispiel, ich habe früher immer nur im Erfolgsfall habe ich im Original nur 2 Wörter gekannt, ja. Stolz und Erleichterung. Wenn was gut lief, war ich entweder stolz oder erleichtert, ne? Sogar jetzt fallen mir schwierige Wörter ein, ne? Wie so optimistisch, beseelt. Also gibt es natürlich noch viele andere Begriffe. Ich habe aber auch anderweitig verstanden, wenn ich in so Reaktionen gegangen, ich sag mal, stressige Situation, ich vergreife mich im Ton bei meinen Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. So, ne? Ich sag, okay, Leute, ich muss in allen Meetings dabei sein. Ne, okay, das funktioniert ja so nicht, ne, ich muss in allen Meetings dabei sein, holt mich in alle Meetings raus, setzt mich CC oder sowas, schickt mir die Mails halt so weiter, ja. Also ich sag mal Kontrolle, ja, die da sind, ne, Stressreaktionen. Ich glaube aber, dass fast alle Sachen, und jetzt werdet ihr mir wahrscheinlich widersprechen, am Ende aber genau auf Angst hinauslaufen. Ich habe irgendwann verstanden, es geht eigentlich immer um Angst, ja. Existenzangst, Angst, dass meine Reputation gefährdet wird, Angst, ne, dass das alles doch nicht funktioniert als Unternehmer, wie ich mir das vorstelle. Also dieses Thema Angst, ist das eigentlich so fast bei allen die Hauptursache von Dingen, dass die in Wirklichkeit so stark wirken, aber in Wirklichkeit einfach, umso stärker sie wirken, umso mehr Angst haben sie? Oder ist das jetzt zu banal?
Ja, also es wäre toll, wenn man das so vereinfacht darstellen könnte, ne? Und es ist auch ein cooler Take irgendwie zu sagen, jeder Erfolg speist sich aus Angst. Ich glaube, es ist schon ein bisschen differenzierter. Ich glaube aber erstmal, dass da viel dran ist, was du gerade gesagt hast. Und spannend fand ich auch, du hast ja gerade Reizbarkeit genannt, ne? Das ist auch so ein klassisches Stresssymptom. Und tatsächlich hängen so diese inneren Zustände von gestresst sein, von Angst und von Wut sehr nah beieinander. Also physiologisch ist das fast dasselbe. Und Stress bereitet uns ja eben, ich sagte das ja vorhin, menschheitsgeschichtlich eigentlich auch darauf vor, kämpfen zu können. Und deshalb sind wir typischerweise auch eher geneigt, in einen Disput zu gehen. Oder manchmal haben wir vielleicht sogar den inneren Impuls, hoffentlich tun wir das nie, aber wirklich auch handgreiflich zu werden. Und das sind eben so klassische Stresserscheinungen. Und jetzt bin ich gar nicht sicher, ob sich jeder unternehmerische Gedanke aus dieser Angst speist. Da können wir sicher gleich noch drauf eingehen. Aber es geht ja auch in die andere Richtung. Also an der Stelle, wo ich viele To-Dos habe, gibt es eigentlich immer eine Diskrepanz zwischen Ist- und Soll-Zustand. Und das ist ein bestimmter Bewusstseinsmodus. Also in der Forschung heißt das hochtrabend diskrepanzbasierte Informationsverarbeitung. Und UnternehmerInnen sind typischerweise in diesem Bewusstseinszustand der diskrepanzbasierten Informationsverarbeitung. Was heißt das? Also es gibt eine Diskrepanz, einen Unterschied zwischen dem Ist-Zustand, so wie es jetzt gerade ist, und einem Soll-Zustand. Und unternehmerische Tätigkeit hängt ja viel mit dem Abarbeiten von To-Do-Listen zusammen. Und jedes To-Do ist eigentlich eine Diskrepanz zwischen Ist und Soll. Also ich habe ja da etwas zu tun, was sozusagen jetzt noch nicht realisiert ist, was ich erst noch machen muss. Und das ist ein, finde ich, ultra spannender Befund aus der Stressforschung. Ich sagte ja gerade, menschheitsgeschichtlich ist das so zur Abwehr von Gefahren da. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Inzwischen wissen wir, dass jede Diskrepanz zwischen Ist und Soll auch Stress auslöst. Und auch das macht menschheitsgeschichtlich Sinn. Also unsere Vorfahren konnten ja nicht wie wir heute die Fernbedienung benutzen, um irgendwie den Fernseher anzuschalten und sich dann vielleicht noch mit ganz wenig Aufwand irgendwie die Hand zum Kühlschrank greifen und sich da das Zeug rausholen, sondern die mussten eigentlich erstmal eine gewisse körperliche Aktivierung haben, um zum Beispiel sammeln zu gehen oder irgendwie sich die Situation für die Nacht sicher zu gestalten. Das heißt eben, aus dieser Diskrepanz zwischen Ist und Soll speist sich erstmal Stress. Und diese Diskrepanzen haben UnternehmerInnen und ich sag mal LeistungsträgerInnen ganz, ganz viel.
Finde ich super spannend. Genau diese Ist-Soll-Diskrepanz habe ich was zu gelesen von dem Gunther Schmidt. Ist ja ein ganz bekannter Hypnotherapeut, der schon Jahrzehnte praktiziert. Und er sagte auch, dass uns oft das Wissen darüber fehlt, über diese Diskrepanz und die Fähigkeit der Abgrenzung da noch einfach nicht da ist. Denn dass wir uns, jetzt hören wir dir zu, Daniel, und denken, ja klar, ist soll Diskrepanz den ganzen Tag. Hier ist meine Liste, hier ist das, was ich mache. Aber es ist ja selten, dass wir es so reflektieren und vorbewusst haben, dass wir auch in diesem Bewusstsein sind. Und was macht unser Organismus? All das, was du uns sagst, sendet uns körperliche Signale. Ne? Der macht letztlich dann die Abgrenzung, der setzt dann die Grenzen. Und ich fand es auch spannend, diese Diskrepanz als Kompetenz dann auch, also die Wahrnehmung dieser Diskrepanz als Kompetenz zu erfassen. Ne? Dass wir das wahrnehmen, ist so ein bisschen der erste Schritt, auch damit umgehen zu können. Denn ich meine, da sprechen Thor und ich viel drüber. Wir leben in einem Umfeld nicht linear, multischnell, multikrisen. Es wird immer diese Diskrepanz erstmal geben. Und da würde mich auch interessieren, die Leute kommen ja wahrscheinlich nicht zu dir und sagen, die sagen vielleicht, irgendwas stimmt nicht, aber es ist ja erstmal unspezifisch. Wie kriegst du es denn hin, das auch da den Finger drauf zu tun und das wirklich alltagsnah in, ja, in das Leben der Menschen, da mit denen reinzugehen und trotzdem zu sagen, ihr dürft weiter LeistungsträgerInnen sein? Also wie gehen wir damit um?
Ja, ich glaube eigentlich genauso, wie du das gerade gesagt hast. Es geht mir gar nicht darum, die Leistung zu canceln, sondern es geht eher dazu, weitere Kompetenzen zu erwerben. Und da werden Leute in der Regel auch hellhörig. Ah, cool, ich muss hier gar nichts aufgeben, sondern ich kann was Neues dazu gewinnen. Das ist ja gerade für LeistungsträgerInnen eigentlich ultra spannend.
Noch mehr Performance, Baby.
Ja, noch. Genau. Aber eben auf einer ganz anderen Ebene, nämlich paradoxerweise die Performance zu steigern auf der Ebene von Nicht-Performance. Also sozusagen systematisch zu lernen, ins Nichtstun zu kommen, ist ja häufig für LeistungsträgerInnen etwas, was fast gar nicht in die Vorstellungskraft, also da reicht die Vorstellungskraft manchmal gar nicht für aus, dass das sinnvoll sein könnte, nichts zu tun. Und diese Erfahrung mal zu machen, und das mache ich tatsächlich auch sehr körperorientiert, also wirklich auch mit ganz praktischen Übungen, so dass Leute Erfahrungen dazu machen können. Ah, wie fühlt sich denn der Körper auf einmal an, wenn ich dem einfach mal Raum gebe oder wenn ich auf die Ebene des Spürens komme, wenn ich also mal rauskomme aus dem permanenten in die Zukunft denken, dem planerischen oder dem in der Vergangenheit, Vergangenes zu analysieren. Wie ist es denn, wenn ich einfach mal auf die sinnliche Ebene komme, wenn ich mal spüre, wie fühlt sich der Körper gerade an? Ah, bin ich vielleicht müde? Was ist denn Müdigkeit? Woran spüre ich das denn? Wo sitzt es im Körper? Ist das unter den Augen oder sitzt das irgendwo anders? Und da mal so ganz neugierig zu werden und dann den Effekt zu merken, was das macht, wenn ich mal so ganz, ganz gegenwärtig einfach nur da bin. Und da lassen sich in der Regel Menschen extrem gut drauf ein.
Und könntest du unseren Zuhörern was mitgeben, wie sie das selber ausprobieren können? Oder braucht es dich oder ein Gegenüber dazu für die meisten erstmal?
Es gibt ganz, ganz viele Techniken, die ich total sinnvoll finde. Vielleicht eine ganz spannende Übung, die man zu Hause mal ausprobieren könnte, wäre, sollen wir das mal machen? Ich leite euch mal eine Übung an, die können wir mal gemeinsam machen.
Ich werde besser sein als Anne.
Spaß. Das evaluieren wir nachher. Dann gucken wir mal, wie die KPIs ausschlagen.
Ist-Soll-Diskrepanz.
Ja. Ja, wenn ihr mögt und auch alle Zuhörenden einfach mal die Augen schließen. Das erleichtert manchmal andere Sinneswahrnehmungen in den Fokus zu bekommen und dann mal spüren, was ist denn jetzt gerade im Körper so los? Und es muss jetzt gar nicht laut ausgesprochen werden, sondern eher mal spüren, was gerade da ist. Was kann ich denn überhaupt im Körper spüren? Ist da irgendwo Unruhe? Ist da irgendwo eine Anspannung? Sind da vielleicht sogar Emotionen? Also ist da irgendwas, was mich gerade ängstlich macht oder wütend macht oder auch freudig oder traurig, etwas, wo Scham ist? Oder spüre ich irgendwo Druck oder ist alles ganz locker? Ist vielleicht irgendwo Schmerz, vielleicht juckt irgendwas? Also mal alles in den Blick nehmen, was jetzt gerade wahrgenommen werden kann. Das kann auch Temperaturempfinden sein. Es kann auch einfach der Kontakt zum Stuhl oder zum Untergrund sein. Und das einfach mal da sein lassen und beobachten. Vielleicht jetzt mal das beobachten, was sich so am ehesten in die Aufmerksamkeit, in das Feld der Aufmerksamkeit kommt. Einfach mal mit dieser sinnlichen Wahrnehmung ein paar Augenblicke bleiben. Ohne das verändern zu wollen. Und vielleicht eher mit der Haltung, das darf jetzt da sein. Das will kommen. Selbst wenn das was Unangenehmes ist. Selbst wenn das eine Trauer ist, die ich irgendwo in meinem Bauch spüre. Oder eine Angst, die ich vielleicht im Brustraum spüre. All das einfach willkommen heißen, da sein lassen. Und vielleicht ist es sogar möglich zu spüren, wie sich diese inneren Zustände von ganz alleine verändern, wenn wir unsere Aufmerksamkeit dorthin führen. Und so kann das sein, dass sich ein innerer Zustand, der vielleicht unangenehm ist, eine Müdigkeit, eine Ängstlichkeit, ein anderes negatives Gefühl, dass sich das verändert. Dass der Körper an der Stelle vielleicht etwas weicher wird oder entspannter wird. Denn der Körper sucht immer die Homöostase, den Ausgleich. Und in der Regel kann er den schaffen, wenn wir Kapazität dafür zur Verfügung stellen, wenn wir unsere Aufmerksamkeit zur Verfügung stellen, so dass es sich innerlich ein Stück weit regulieren kann. Und das kann man immer mal wieder zwischendurch machen. Kann man an einer roten Ampel im Auto machen, oder wenn man im Fahrstuhl steht oder auch ganz systematisch jeden Morgen, wenn man aufwacht oder zu Bett geht abends. Immer mal wieder diese Aufmerksamkeit in den Körper, alles, was man da spürt, da sein lassen, beobachten und einfach wohlwollend mit einer Haltung von Akzeptanz betrachten. Und das geht auch mit ganz schweren inneren Zuständen. Ja, und wenn ihr die Augen geschlossen hattet, dann öffnet die mal wieder. Und jetzt hören wir mal, wer von euch beiden da besser performt hat. War das überhaupt möglich, mit der Aufmerksamkeit dabei zu bleiben? Oder seid ihr irgendwo abgeschweift? Das wäre nämlich auch was ganz Typisches.
Du bist noch da. Also, nee, ich bin nicht abgeschweift, aber es sind tatsächlich, also werden wir ja später im Gespräch ja noch drauf zukommen, und das Thema Meditation, Spüren, Akzeptanz, in sich hineinfühlen, ist ja ein super wichtiges Tool. Was ich jetzt auch erst in den letzten anderthalb Jahren habe lernen dürfen. Ne? Bei mir ist es so, für alle Leute, die ja eher so visuell doch denken wie ich, ne, vielleicht hilft das immer so, wenn ich mir meinen Körper so vorstelle und so reinhöre, dann sehe ich den wie so einem 3D-Scan, wie so ein Videospiel oder Science-Fiction-Film. Und dann entsteht so eine Heatmap an meinem Körper, wo ich so richtig merke, okay, hier gibt es Kribbeln, ne, hier ist ein Gefühl, hier ist vielleicht etwas. Und dann kann ich quasi wie an so einem Tony Stark Mission Impossible Screen ranzoomen und dann zoome ich quasi in mein Gefühl rein und gucke, okay, was ist das für eine Art von Gefühl, ne? Ist das Verunsicherung, ist das Angst, ist es vielleicht auch Hektik? Und wenn ich merke, dass das System auf grün schaltet und merkt, dass okay, hier funktionieren halt Mechaniken, dann merke ich immer an einer einzigen Sache, das ist, dass mein Kiefer entspannt. Das heißt, in dem Moment, wo mein Kiefer quasi entspannt, merke ich, okay, alles klar, ne? Ich bin quasi in meinem Robo-Suit, bin ich wieder im Cockpit, bin quasi wieder an den Mechanismen halt dran. Und das ist so, wie ich immer versuche, Sachen zu denken mit einer gewissen Form von Visualisierung.
Und da hast du was ganz Spannendes gesagt, nämlich nicht, dass du deinen Kiefer entspannst. Du machst das also gar nicht aktiv, sondern das passiert, ne? Du beobachtest das einfach. Also dadurch, dass du Aufmerksamkeit in deinen Körper lenkst und dich mit bestimmten Themen auseinandersetzt, passiert etwas im Körper. Und das ist ja fast wie Magie, muss man sagen, ne? Also ich finde das bis heute irgendwie total spannend, dass das so funktioniert, dass der Körper sich da selber reguliert.
Das, also mir ging es genauso, ich habe da jetzt nicht so einen 3D-Blick auf mich, ich arbeite eher so ich kenne auch viel Technik aus dem Embodiment und finde es immer total eindrücklich, wie es überhaupt was passiert, wenn wir unsere Augen schließen. Also ich weiß noch, meine allererste Yogastunde, die ich je hatte, da hat die Lehrerin gesagt, dass wir so viel Energie über die Augen verlieren. Damals habe ich das noch gar nicht verstanden, aber ich finde das total Wahnsinn, wenn wir immer, ich glaube, vielleicht waren es 2 Minuten, die wir jetzt hier saßen, was für eine Ruhe reinkommt, nochmal wirklich nach innen, noch nicht im Außen zu sein, sondern bei sich zu sein. Das finde ich immer total eindrücklich und finde es auch dann total schön. Manche Menschen haben ja auch Gefühle sehr mit Farben verbunden, ne? Einfach zu gucken, wo im Körper befindet sich eigentlich gerade was. Und das ist eine Übung, die ich auch total ja alltagsnah finde. Deswegen danke, dass du das nochmal so konkret angeleitet hast, weil das ist natürlich sehr schön, wenn man deine Stimme dabei hört und gar nicht sich selber so auf die Suche machen muss. Aber auch was je häufiger man es macht, in wirklich kleinsten Einheiten einfach total funktioniert, um bei sich so zu sein.
Das ist übrigens auch total spannend. Wirklich diese Regelmäßigkeit darin kann total helfen. Also mir reicht es manchmal wirklich schon ein paar Sekunden zu mir zu kommen, zu Sinnen zu kommen. Interessanterweise ist das ja auch im Volksmund das Gegenteil von verrückt sein, ne? Zu Sinnen kommen. Mhm. Und das ist wirklich total hilfreich. Wir machen das hier in sämtlichen Meetings. Ich mache das ganz häufig, wenn ich KlientInnen hier sehe, erstmal so einen kleinen Moment nehmen, um anzukommen, um da zu sein.
Und jetzt wollte ich dich nämlich die ganze Zeit schon noch was fragen. Jetzt hast du ja so viele High-Performance-Personen da und wir sind ja nun mal unter anderem ein Longevity-Podcast. Ist das ein Begriff, der dir begegnet? Also geht es auch darum, dass Menschen auf einer Longevity-Reise sind, im Protokoll sind, dass das vielleicht aber auch bei denen wiederum noch ein weiterer Stressor ist? Ist das was, wo die mit dir drin arbeiten wollen? Taucht das überhaupt auf?
Ja. Also das ist hier ein allgegenwärtiges Thema, weil ja gerade auch High-PerformerInnen offen sind für Neues und das natürlich auch total hilfreich sein kann. Also einmal im Sinne von, wie findet eigentlich gesundes Altern statt, aber auch, was kann ich denn tun, um jetzt zum Beispiel performanter zu werden? Manchmal geht das sogar Hand in Hand. Also das gibt's ja durchaus, dass bestimmte Supplements, Peptide sind tatsächlich gerade auch ein großes Thema bei meinen KlientInnen. Bitte?
Die Early Adopter sind auf jeden Fall bei dir.
Die Early Adopter.
Der Graumarkt in Deutschland.
Aber letzten Endes ist ja, ich sag mal so, die Basics von Longevity sind ja vielleicht Ernährung, Schlaf, Bewegung, vielleicht jetzt noch, das würde ich unbedingt auch dazu nehmen, so die sozialen Kontakte, vielleicht auch noch Naturerfahrung und so. Also, und das sind ja Sachen, die in der Psychotherapie von jeher heiß diskutiert werden. Und insbesondere in den letzten Jahren noch mal viel stärker sehen wir also auch die Zusammenhänge zwischen Ernährung und psychischer Gesundheit. Oder wenn wir jetzt über das Thema Stress sprechen, Es gibt ja fast kein besseres Mittel, um Stress abzubauen, als Bewegung. Auch hier wieder aus der menschheitsgeschichtlichen Perspektive. Wir haben gerade gesagt, Stress bereitet uns eigentlich vor, darauf körperlich aktiv zu sein. Und spannenderweise ist es eigentlich auch so, dass der Abbau von Stress ganz stark auch mit Bewegung zu tun hat. Also wenn wir uns so eine Situation im Tierreich, ich gucke mir manchmal gerne so Dokus an, irgendwie aus dem Tierreich, und dann sieht man, dass irgendein Raubtier hinter irgendeinem Fluchttier hinterher ist. Dann wird so eine Gazelle gejagt. Und in diesem Jagen ist ja schon, oder in diesem Gejagtwerden ist ja schon körperliche Aktivität. Und das Spannende ist dann eben auch, dass wenn das Raubtier weg ist, Gazellen auf einmal anfangen zu grasen. Das ist eigentlich ein Verhalten, was gar nicht mit Stress einhergeht. Das heißt, die haben schon in der Situation den Stress abgebaut über die Bewegung. Und das fehlt uns tatsächlich manchmal. Und deshalb arbeite ich auch immer mit meinen KlientInnen an diesen ganz an diesen Basics, ne? Wie schlafe ich? Was kann ich tun, um meinen Schlaf zu optimieren? Was kann ich tun, um auf Bewegungsebene etwas zu tun? Wir sprechen tatsächlich auch ganz viel über Ernährung. Meint man vielleicht gar nicht in der Psychotherapie, gehört aber definitiv in die moderne Psychotherapie.
Ja, ich suche noch nach einem schönen deutschen Begriff. In USA und Australien ist sogar in den Depressionsleitlinien ja die Nutritional Psychiatry jetzt drin. Genau. Und genau diese Zusammenhänge finde ich auch total spannend. Auch wie du eben gesagt hast, die Stressfolgen, ne, dass sich das im Schlaf widerspiegelt, das Immunsystem geht runter etc. Also wir haben immer diese Negativkaskaden, aber auch in der Lifestyle Medicine oder eben Longevity durch diese Lebensstilsäulen auch eine Möglichkeit, vielleicht einen Fuß in die Tür zu kriegen, Ernährung zu verbessern, darüber dann auch andere Art von Bewegung etc. Aber finde ich total spannend, dieses, dass wir gar nicht in unserem Alltag, in der Art, wie wir unseren Tag gestalten, eigentlich die Möglichkeit haben, Bewegung so für uns zu nutzen, dass sie unmittelbar auch helfen könnte, Stress zu managen. Weil wir erleben es auch oft doch bei Menschen, dass dann das Protokoll der Bewegung und die ganzen Dinge, die zu tun sein sollen, nochmal auch Stressoren sein können. Ne, deswegen ist es auch ganz spannend, ja, wie dann letztlich diese Säulen auch genutzt werden von verschiedenen Menschen.
Mhm. Ja, das ist gerade am Anfang eine große Herausforderung, wenn man sozusagen wirklich so fast schon im Burnout-nahen Bereich ist und nur noch die Idee hat, ich kann über noch mehr tun und noch mehr tun, noch produktiver sein. Dabei ist ja ein ganz lange, sehr gut, immer wieder replizierter Befund aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich werde gar nicht leistungsfähiger über immer noch mehr tun. Im Gegenteil. Irgendwann gibt es so eine Grenze. Wenn ich dann noch mehr tue, wird meine Performance viel schlechter, weil ich mehr Fehler mache, weil ich unkonzentrierter bin, weil mir die kreativen Lösungsoptionen auf einmal fehlen. Und deshalb ist es so wichtig, auch die Menschen in diese Erfahrung von Entspannung und Regeneration zu bringen. Und das kennt, glaube ich, jede Person, dass eigentlich so die coolen Ideen, die kommen eigentlich eher so zum Beispiel unter der Dusche. Die kommen ja gar nicht, wenn man sagt, so, ich will jetzt eine gute Idee finden. Und das gilt übrigens spannenderweise auf allen Leistungsniveaus. Also man könnte ja sagen, ja okay, wenn ich jetzt am Fließband stehe, dann ist das ja wirklich egal, dann zählt ja nur die Performance. Aber selbst bei FließbandarbeiterInnen sehen wir, dass die auf einmal anfangen, Fehler zu machen, wenn die zu viel machen. Und deshalb ist es eben tatsächlich auch auf der Ebene von gutem Output und vor allen Dingen auch von nachhaltigem Output so wichtig, den Gegenspieler zum Stress und zu den To-Dos zu entwickeln.
Thorn arbeitet ja auch gerne aus dem Spa, deshalb.
Ja, ich habe.
Als wir uns kennengelernt haben, hattest du einen fixen Kreativtag im Spa, oder?
Ja, das stimmt. Also ich habe mal gelernt im Coaching, dass wenn der Geist nicht vorwärts kommt, muss der Körper vorlegen. Ne? Also das heißt, ne, Akupressurmatte ist ja auch so ein Tool von mir. Ne? Also wenn ich meinen Geist nicht gemanagt bekomme, dann muss ich erstmal meinen Körper beruhigen. Sauna, ne, dann aber auch wirklich mit so einem Aufguss, wo es so richtig, richtig heiß wird, also quasi, wo ich wirklich meine Gedanken dann quasi zum Überlebensmodus schwenke, ne, weil es so heiß wird, plus dann Kältebad danach, sind halt eben Moves, die mich wirklich dann einmal kurz da so rausreißen und wo ich auch wirklich merke, Und das weiß ich auch, wenn es mit der Atemübung nicht gehen möchte, weil ich mich da sehr blockiere, ist mittlerweile schon ein gutes Tool, dass ich weiß, okay, wenn ich es jetzt mache, wird es auch schon gehen. Dann ist halt eine Form von, ich sag mal, Körperlichkeit der Plan B, der ganz gut funktioniert. Gleichzeitig nutzt das Wort natürlich auch mit Burnout auch angesprochen. Ist Bewegung auch, lädt einen auch schnell dazu ein, da auch zu performen. Ne? Also ich habe jetzt gerade in meinem Protokoll, muss ich 4 Stunden die Woche Zone 2 Training machen, ne? Also leichtes Cardio-Training. Und das ist so langweilig, dass ich mir angewohnt habe, dabei LinkedIn zu machen, Postings und sowas zu schreiben. Und ich bin mir nicht 100% sicher, ob das sinnvoll ist, weil es ist Habit-Stacking, also ich bin produktiver, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob dadurch zum Beispiel ich mein Sixpack bekomme, ja, weil mein Cortisol ja eigentlich gar nicht beeinflusst wird, wenn ich dabei Sachen mache, was ja quasi so die letzte Bastion ist, um einen geilen Körper zu bekommen. Klammer auf, wir stehen für Body Positivity, Komma, ich will trotzdem aussehen wie ein cooler Dude, Klammer zu, ja. das ist mental, ne? Da kannst du bis zur gewissen Ernährung und Bewegung was machen. Und das ist so ein bisschen dieses Performante. Und da habe ich mich auch letztens gefragt, ist das der andere Weg zum Burnout? Ne, wo du eben das Stichwort schon gemacht habe, wenn ich quasi anfange, Sachen miteinander zu kombinieren, statt jedem seins zu lassen.
Genau. Also es gibt ja in der Medizin, Anne kann das bestätigen, die schon seit der Antike ganz weise Aussage, die Menge macht das Gift. Und das gilt auch für Verhaltensweisen. Und so etwas, was vermeintlich erstmal total gesund ist, nämlich Sport und Bewegung, kann im Extrem total ungesund sein. Ganz trivial, ne? Wir können da unsere Gelenke überanspruchen, wenn sie noch nicht ready dafür sind. Und wir können einfach auch unseren Körper über Gebühr auszehren. Gerade performante Menschen neigen dann natürlich dazu, wenn sie sowas wie Sport entdeckt haben, das dann auch auf die Spitze zu treiben. Und auch da ist es total wichtig, die Balance zu finden. Also wirklich das Maß zu finden, bis wohin tut's denn tatsächlich gut? Und ab wo ist es etwas, was nicht gut tut? Also das heißt, es ist nicht ein Entweder-Oder. Ne? Wenn ich gar keinen Sport mache, ist das im Zweifelsfall auch keine gute Idee. Und wenn ich aber zu viel mache, auch nicht. Also das heißt, es geht wirklich darum, die Balance zu finden. Das ist nicht 0 oder 1, sondern irgendwas dazwischen.
Wie weiß man denn eigentlich, dass etwas genug ist? Also was ist, ich glaube, wir haben in dem Podcast viel darüber gesprochen, wie man so checkt, dass etwas nicht okay ist. Ne? Jetzt mal umgedreht. Wann checke ich denn, dass etwas okay ist? Ne? Also ich hatte jetzt mit dem Kiefer halt besprochen. Wann checke ich, dass ich genug bin? Ne? Von diesem, ich sag mal, dieser Lücke, die jetzt habe ich von Anne das Wort fassadieren, ja, gelernt.
Fassadär. Oh, schön, ja.
Fassadär. Oh, Entschuldigung. Oh, musstest du mich nochmal korrigieren, ja? Aber
also das ist noch schöner, Thoran. Du hast dein eigenes Verb geradezu erfunden.
Ja,
zum fassadieren Eindruck.
Fassadieren,
ja. Fassadieren, ja, finde ich gut.
Finde ich auch schön. Hat man direkt ein Bild zu.
Ja. Wann merke ich, dass es im Inneren okay wird? Woran merken die Leute das?
Ja, man könnte ein Fachwort dafür benutzen, das ist die Interozeptionsfähigkeit. Man kann aber auch einfach sagen, was kann ich spüren? Ne? Also wie fühlt es sich an? Und das hast du ja gerade auch gesagt bei dem Kiefer. Du spürst es ja. Du merkst, hier kommt was in die Entspannung, hier kommt was ins Gleichgewicht. Und diese Fähigkeit, den Körper wahrnehmen zu können oder das, was sich so im Körper abspielt. Also auch Emotionen sind ja tatsächlich auch körperliche Prozesse. Und das sehen wir tatsächlich auch. Das ist ein sehr klarer Befund aus der Forschung, dass auch Menschen, die zum Burnout neigen, diese Fähigkeit in sich selber hineinzuspüren, verlieren. Kleine Kinder haben die total, ne? Die spüren das total, was da im Körper abgeht. Und das trainieren wir uns aber häufig so ab. Das wird auch nicht gut gelehrt, finde ich. Also ich finde, das ist etwas, was eigentlich schon in die Schulen gehören würde, als Basiskompetenz des menschlichen Daseins. Vielleicht kommen wir da so peu à peu noch hin.
Du hast jetzt ja Burnout, oder wir haben jetzt schon ein paar Mal über Burnout als Begriff gesprochen. Ist das denn noch ein zeitgemäßer Begriff? Weil eine Zeit lang hieß es ja so, das ist so ein bisschen der beschönigte Begriff von, eigentlich ist es schon irgendwie eine manifeste Depression. Man hat ein bisschen so, ich bin überlastet und arbeite zu viel, bin im Burnout. Gleichzeitig sehen wir eine Zunahme von irgendwie in den letzten 3 Jahren von 50%. Eher junge Menschen sind betroffen oder der Peak so zwischen 30 und 40. Die Gen Z ist da irgendwie total involviert. Ist das ein Begriff, den wir verwenden sollten? Trifft er den Ernst der Lage oder was ist so dein Take auf Burnout nowadays?
Hui, also erstmal muss man sagen, jetzt rein aus der Logik des Gesundheitssystems ist es ja gar keine Diagnose. Mhm. Die ICD hat das jetzt als Syndrom mit erfasst sozusagen, als beruflichen Stress. Aber wie der sich speist, das ist ja hoch individuell. Ich finde das schon okay, auch über, also ich meine, das hat sich ja nicht ohne Grund auch durchgesetzt, ne? Und ich finde es schon auch okay, von Burnout zu sprechen. Ich glaube nur, das ist gar nicht immer das Gleiche. Manchmal haben wir so die Idee, Burnout heißt einfach, da ist zu viel Arbeitslast. Das kann auch tatsächlich ein Thema sein, ne? Dass da, dass die Arbeitsbedingungen so gestaltet sind, dass die quasi in Auszehren führen. Manchmal sind es aber tatsächlich auch diese inneren Themen, die wir gerade besprochen haben. Ne? Also innere Antreiber, das kann aber auch ein Sozialisierungsfaktor sein. Ne? Also was ist sozusagen die Annahme der Kultur und des Zeitgeistes, wie viel ist denn so zu leisten? Das kann ein Produkt meiner Beziehungserfahrungen sein. Ne? Also vielleicht hatte ich Bezugspersonen in der Kindheit, die mir gezeigt haben, dass sie mich nur so richtig lieben, wenn ich Leistung zeige. Und wenn ich dann selber so eine hohe Bereitschaft habe zu leisten und dann auf ein Arbeitsumfeld stoße, was das eben auch ganz stark fördert, dann könnte das so ein Prozess von Burnout eingehen. Also ich glaube, wir müssen das Thema so ein bisschen differenzierter betrachten.
Mhm. Boah, super viele Fragen. Ich muss, am liebsten würde ich erst also über das Burnout-Thema sprechen, aber einmal dazwischen, weil es wollte ich eben schon die ganze Zeit fragen, ne? Was sind so die häufigsten inneren Sätze, ja, die so Patienten, Patientinnen haben, die zu dir kommen. Ne? Also ich habe ja, also ich sage jetzt mal so, du musst doppelt so hart wie die arbeiten wie die Deutschen. Das war jetzt so ein Satz, den ich immer hatte. Das wird sich jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird sich auch für alle zutreffen wahrscheinlich, ne? Die Platz haben,
du,
die
aber bestimmt. Auf ganz viele tatsächlich, ne? Also das ist ja etwas, was ganz viele marginalisierte Personen betrifft. Ja. Dass irgendwie so eine Andersartigkeit detektiert wird. Und das ist ja psychologisch sozusagen ein ganz primäres Motiv, dazu zu gehören. Also das ist sozusagen auch menschheitsgeschichtlich total sinnvoll. Man ist alleine überhaupt nicht überlebensfähig. Man braucht sozusagen die Sicherheit, den Schutz und die Kraft des Stammes. Und deshalb ist jede Andersartigkeit auch erstmal eine Gefahr. Und dagegen zu kompensieren, ist erstmal was total Sinnhaftes. Ne? Also das heißt, in irgendeiner Phase des Lebens, wo sich diese inneren Annahmen entwickeln, haben die vielleicht auch wirklich mal total Sinn gemacht. Wenn du mich jetzt fragst, womit kommen so die Leute zu mir, dann ist das ganz häufig sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin wertlos. Wenn ich nicht alles alleine mache, dann läuft's nicht. Also das wären so typische Sätze, wobei die häufig gar nicht so ganz innerlich expliziert sind. Also ne, das kommen gar nicht Leute zu mir und sagen, ach, das ist meine innere Stimme, sondern das ist eine Annahme, die sozusagen so tief eingebrannt ist, dass die gar nicht hinterfragt wird. Die wird auch gar nicht so explizit gedacht. Das ist eher so eine Annahme wie, ja, das ist schon klar, dass morgen die Sonne wieder aufgeht. Ich muss eben ganz, ganz viel machen, um anerkannt zu werden. Oder ich bin nicht liebenswert und deshalb muss ich da irgendwas gegenstellen. Das ist aber etwas, was wir sozusagen dann eher entweder im therapeutischen Prozess oder auch in einem guten Coaching-Prozess herausarbeiten würden.
Ich glaube, das ist total wichtig festzuhalten. Anne ist ja vor kurzem Mama geworden. Ich habe ja 2 Kinder. Zu wissen, dass Menschen mit diesen inneren Stimmen rumlaufen, ist für uns Eltern, finde ich, ein total wichtiger Reminder, eben zu gucken, welche inneren Stimmen unsere Kinder eigentlich auch haben. Also dieses, ich bin wertlos oder ich werde nur geliebt, wenn, ne, diese Kausalität, die oder Konditionalität, die dann geschaffen werden muss. Deswegen will ich es nochmal gerne festhalten. Ich glaube, das, was du beschreibst, ich hätte wetten können, dass das die häufigsten Ursachen sind. Ich laufe ganz, ganz häufig durch meine Managementwelt und denke mir, irgendjemand von deinen Eltern hat dich nicht genug gesehen. Ja, und dir nicht oft genug gesagt, dass du bedingungslos geliebt wirst. Ich würde sogar so weit gehen, dass sie sogar manche wahrscheinlich auch geliebt worden sind, aber es wurde nicht gezeigt, ne, in der Art und Weise, was bei dir eine Dekodierung halt war, dass sie halt über Leistung, ne, sich in das Sichtfeld der Eltern oder der Familie halt reinarbeiten müssen. Und deswegen will ich einfach nur festhalten, ich glaube, ganz viele Leute haben das. Und ich glaube, wir können eine Generation, es müssen jetzt dann nicht so entitled people sein, die sagen, ich bin eh der Beste auf der Welt, ja. Aber ich glaube, so dieses zu wissen, dass die eigene Stimme die Stimme deiner Kinder wird in deren Kopf, das finde ich total wichtig.
Ja, das ist, ja. Anne, bitte, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
Nee, ist gut. Gut, dann sage ich kurz und dann nochmal deine Fachexpertise. Ich mache mir da auch viel Gedanken zu, so wie ich mit meiner Tochter spreche. Allein schon, ich kenne das von den der Arbeit mit Glaubenssätzen. Wie viele Patientinnen sagen, ich muss stark sein, ich muss das alleine machen, ich darf nicht und so weiter. Und wo es nur darum geht zu sagen, ich kann, ich darf, also sich Dinge zu erlauben, wo es ja auch so um Selbstmitgefühl geht. Und wenn meine Tochter weint, dann sage ich auch, also wie ich jetzt schon mit ihr spreche, wo sie so klein ist, spreche ich einfach, du darfst auch weinen, es ist okay, du darfst, also einfach das mit zu üben früh, das ist natürlich auch irgendwie total schön, wenn man selber sich viel damit auseinandergesetzt hat. Ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und ich finde es auch nochmal wichtig, dass man das natürlich zu jeder Zeit in seinem Leben auch umlernen darf und kann. Ne? Selbstmitgefühl ist ja total wichtig. Und das ist, finde ich, auch nochmal so die Brücke zu diesem Buddhistischen, was du ja so mitbringst, wo Thoren sich auch mit beschäftigt. Das ist in unserer Gesellschaft nicht so geübt, ne? Dass wir Akzeptanz üben, dass die soziale Isolation ist ein riesiges Thema, weil Mitgefühl, füreinander da sein, aber auch Selbstmitgefühl nicht so etabliert ist. Und das sind alles Dinge, die aber, ne, du hattest eben soziale Fitness, nennen wir es gerne, diese sozialen Beziehungen als Longevity-Säule angesprochen. Das ist eine, je länger wir hier sprechen, die ich als die entscheidendste sehe, weil die oft durch die Kindheit geprägt wird, nicht so beeinflussbar ist, aber unser ganzes Leben eigentlich ausmacht. Und aber auch, finde ich, nochmal, um Selbstwirksamkeit zu geben, auch jetzt beeinflusst werden kann. Nicht nur, wenn wir jetzt schon unsere Kinder hoffentlich so achtsam erziehen.
Ja, also wundervolles Thema, was du da aufgemacht hast. Wir könnten hier fast in die zweite Folge mitgehen, weil das so spannend ist und da so viel drin steckt. Tatsächlich ist ja eigentlich der erste Longevity-Faktor, also wenn wir das jetzt einfach mal als Überlebensfähigkeit sehen, dann ist das soziale Beziehung. Ne? Also Kinder versuchen ganz, ganz viel, um sich in sozialer Beziehung zu adaptieren. Und es gibt interaktionelle Grundbedürfnisse, also dass ich zum Beispiel anerkannt werde. Wenn ich nicht anerkannt werde, dann besteht die Gefahr, dass meine Bezugspersonen mich im Stich lassen. Ein anderes Motiv wäre, ernst genommen zu werden, also eine Wichtigkeit zu haben. Dass meine Grenzen gewahrt werden, ist wichtig. Dass ich Solidarität erfahre, aber auch, dass ich autonom sein kann, dass ich Menschen vertrauen kann. Und diese Grundbedürfnisse, die sind total wichtig. Und mit meinen Bezugspersonen lerne ich eigentlich, ob diese Bedürfnisse gut befriedigt werden und ob die einfach so gut befriedigt werden oder ob ich irgendetwas dafür tun muss, dass die befriedigt werden. Also, dass ich zum Beispiel nur Anerkennung bekomme, wenn ich gute Noten nach Hause bringe. Und man lernt als Kind eben anders als Erwachsene. Also zum Beispiel auch unsere Muttersprache heißt ja nicht umsonst Muttersprache, weil das in der Regel eben von der Person kommt, mit der ich am meisten interagiere. Traditionell sind es immer noch die Mütter. Ich hoffe, es wandelt sich gerade so ein bisschen, dass die Väter da auch eine Rolle spielen. Oder manchmal gibt es ja auch gar nicht leibliche Mutter oder Vater. Es können auch andere Bezugspersonen sein. Aber von denen lernen wir ganz viel. Und deshalb ist nicht nur so wichtig, das finde ich gerade für Eltern so wichtig, ist gar nicht, also wir denken dann, dass diesen Schritt haben wir häufig schon, dass die Kinder lernen, wie wir mit denen sprechen oder was wir denen sagen und was ich dann auch als Stimme internalisieren könnte. Es ist aber mindestens genauso wichtig, was leben wir vor? Weil Kinder sind auch imitierende Lebewesen. Und das heißt, wenn wir selber nicht vorleben, gut auf unsere Grenzen zu achten, oder eben in Entspannung zu kommen, dann kann das gut sein, dass unsere Kinder das auch kopieren. Also das finde ich eben, ne, nicht nur der Faktor, wie sprechen wir mit unseren Kindern, sondern auch, was können die von uns lernen, was sehen die bei uns?
Ja, das ist, Anne kennt die Geschichte schon. Das ist mitunter das, womit ich am allerstolzesten bin, was ich als Vater erreicht habe. Auch da, ne, offen, ne? Ich habe da auch natürlich so eine auch Ambition, ein guter Papa zu sein. So, ne? Also es geht auch ein bisschen um Performance. Aber das, wo ich am meisten stolz drauf bin, ist, dass ich irgendwann, wenn ich so manchmal komplett überfordert bin mit der Situation, ich sage, Papa muss jetzt mal atmen. Ne? Ich muss jetzt einmal atmen, ich muss jetzt Atemübung machen, dann geht die App an oder sowas, dann atme ich halt so durch. So, ja. Und manchmal, meine Töchter halt so richtig durchdrehen oder sowas, ne, wir wohnen hier richtig schön so im Grünen, dann sage ich so, willst du zum Bach gehen, ja, und wir gehen eine Runde atmen und dann gehen die halt atmen mit mir, ja, und meine Kleine stellt sich dahin, ne, streckt sich aus, gerade Rücken, atmet richtig durch und ein und aus, und es gibt manchmal Situationen, wo sie das Tool benutzen, ja, wo sie dann wirklich dann sagen, okay, Papa, ich muss jetzt mal atmen. Mit 6. Und wenn meine Frau, die eher generell sehr bei sich ist, ne, sehr in sich geruht und Co., aber die hat ja auch natürlich auch Phasen, wo sie überfordert ist und irgendwas macht, dann sagen die Kinder zu ihr, Mama, ich glaube, du musst mal atmen. Und das quasi als, ich sage jetzt mal, Instrument jetzt schon, ne, zugänglich zu sein, das ist halt so krass. Das hatte ich 38 Jahre lang nicht, so ungefähr. Ja?
Das ist wirklich super cool, ja. Das ist echt richtig, richtig schön. Und genau sowas wären so Themen, wo ich denke, das müsste eigentlich so ganz grundsätzlich mit in die Schulen und in die Pädagogik und in den Umgang mit Kindern, ne, müssten genau dieses Wissen getragen werden, ja.
Und jetzt haben ja wahrscheinlich viele Menschen zugehört, die gedacht haben, diese innere Stimme, diesen Antreiber, diesen Satz, der ist mir nicht unbekannt. Wir haben vielleicht deine Übung mitgemacht, gemerkt, da sitzt vielleicht in meiner Brust irgendwie so ein Druck oder es kam irgendwie ein Unruhe, ein Angstgefühl aus, wenn ich die Augen schließe. Das sind ja Dinge, die sich sehr schnell zeigen. Was würdest du diesen Personen, vielleicht Mitte 30 ist, doch ein bisschen on edge, Performance ist irgendwie ein Thema, was würdest du denen mitgeben? Wie können die ganz niederschwellig anfangen, ohne jetzt eine Therapie, ein Coaching direkt machen zu müssen? Ne? Weil es geht ja auch darum, was können wir im Alltag ändern? Hast du ein paar Sätze oder Themen, wo du sagst, mach doch mal das, probiert doch mal das aus und kommt so ein bisschen in eure Introspektion?
Naja, jetzt würde ich ja tatsächlich grundsätzlich, wenn jemand zu mir kommt, komme ich gar nicht mit Ratschlägen um die Ecke. Ne? Wir sagen in der Psychologie auch gerne, Ratschläge sind auch Schläge. sondern im Zweifelsfall würde ich erstmal ganz viele Fragen stellen. Ne? Aber wenn jetzt schon herausgearbeitet ist, da gibt's diese inneren Antreiber, dann kann schnell was sehr Ungünstiges passieren. Im Sinne von, okay, ich sollte ja nicht von mir so denken. Oder noch schlimmer, ich darf nicht so denken. Ne? Ich darf jetzt nicht von mir die Annahme haben, ich bin nicht in Ordnung. Und ein ziemlich gesicherter Befund, wenn wir versuchen, Gedanken oder auch Gefühle wegzudrücken, dann kommen die umso stabiler zurück. Ja, genau. Also das können wir immer wieder in der psychologischen Forschung replizieren. Und deshalb finde ich es erstmal so wichtig, dass der erste Schritt überhaupt Wahrnehmung ist. Also überhaupt erstmal zu erkennen, okay, das ist da. Und der zweite Schritt wäre, damit nicht in eine Verurteilung zu kommen, sondern in eine Akzeptanz. Also, es ist da und es darf auch da sein. Also selbst wenn sich das total unangenehm anfühlt und vielleicht total falsch, ja, aber es ist erstmal so. Und dann vielleicht auch zu verstehen, wie sich das entwickelt hat. Woher kommt das denn vielleicht? Dann kriege ich das vielleicht mehr und mehr raus. In meiner Biografie gab es die und die Situation und dann kann das auf einmal was sehr Selbstmitfühlendes sein. Also an der Stelle verurteile ich mich vielleicht gar nicht dafür, dass ich diese innere Annahme habe, sondern kann ein Mitgefühl mit mir selber entwickeln. Dieses arme Kind, das musste ständig das und das hören und dann hat sich dieser Satz eingebrannt. Och, wie traurig. Ich kann da mit hingucken und wenn ich schon so weit bin und in diesem inneren Selbstmitgefühl bin, in dieser wohlwollenden Haltung mir gegenüber, dann bin ich schon fast raus aus dieser negativen Grundannahme. Dann bin ich nämlich in einem ganz anderen State mit mir. Dann bin ich nicht in diesem, ich muss jetzt noch mehr machen, sondern eher, ich gebe dem mal Raum. Ich gebe diesem Gefühl mal Raum. Ich gebe diesem all dem, was mir da vielleicht widerfahren ist, mal Raum. Und dann ist auch schon gar nicht mehr viel zu tun. Also an der Stelle fängt dann eigentlich schon die Selbstregulierungsfähigkeit des Körpers an. Und dann kann ich mir vielleicht noch überlegen, was wäre denn jetzt gut? Also hier machen wir tatsächlich dann auch so Übungen. Das könnte so ein Rescripting sein, dass man zum Beispiel mal als erwachsene, wohlwollende Person in der Vorstellung in diese Situation in die Kindheit geht. Also da, wo vielleicht immer der strafende Papa gesagt hat, so, das reicht mir nicht hier, was du in der Schule machst, keine Ahnung. Ne? Und dass dann man als erwachsene Person in diese Situation einsteigt und sagt, ey Papa, das ist keine gute Idee, wie du das hier gerade angehst. Und vielleicht auch erklären, warum das keine gute Idee ist und was da nachher bei dem Kind bei rumkommt. Also sozusagen als erwachsene Person nochmal für dieses Kind einstehen. Darin kann dann auch liegen, dass man als erwachsene Person nochmal begreift, welchen Handlungsspielraum man hat, dass man eben nicht mehr so abhängig ist von Bezugspersonen um einen herum, um das Überleben zu sichern, weil Kinder sind das einfach. Ne? Kinder brauchen die Akzeptanz der Bezugspersonen. Als erwachsene Person brauche ich das nicht mehr. Und dann gibt es aber natürlich auch eine ganze Reihe einfach an Übungen, die ich Menschen empfehlen könnte, um überhaupt mit dem Thema Stress umzugehen.
Das für dann Folge 2.
Sehr gut.
Um da jetzt die Brücke gleich dann zu dem anderen Thema, was wir noch gleich angucken, der Buddhismus und so. Meine Lieblingsmeditation geht so ein bisschen in diese Richtung, die du beschrieben hast, quasi als Erwachsener nochmal gewisse Settings halt zu besuchen. Ne? Die Lieblingsmeditation, ich mache sie jetzt mal so in sehr sachlich, weil man kann sie anders machen, dann ist sie sehr emotional, dass man sich quasi in sich reingeht, die Augen schließt, sich einen Wald vorstellt, ja, und dann geht man in diesen Wald und in der Mitte dieses Waldes steht man als Fünfjähriger, ja, und man geht ganz langsam einen Schritt auf diese fünfjährige Ich-Person zu, ne, man sieht sich selber als Fünfjährigen oder Fünfjährige, geht auf die Knie, geht runter, so dass man auf Augenhöhe mit seinem fünfjährigen Ich ist und guckt es an und sagt nur, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und es wird alles okay. Ich sehe dich und ich liebe dich. Und diese Person halt einfach umarmt. Weil das ist das, wird man ja immer erkennen, Kinder wollen auch gesehen werden. Ne? Und das ist quasi als Erwachsene, als starke Person, die dann doch einiges als High Performer erreicht hat. Ne? Also es ist ja ein Track Record, der ist ja da, dieser Evidence Stack of Back zu sagen, so, es wird alles okay und ich sehe dich so. Ne? Ich glaube, das ist ganz, ganz viele Leute, was Menschen machen müssen, da in diesen Reconnect eigentlich zu kommen. Deswegen gibt es ja auch diesen Hype auf Instagram, wo die Leute sagen, so mein 14-jähriges Ich wäre super stolz auf ich. Und so ein bisschen geht's auch darum. Da kenne ich so viele Typen, die da so eine Wunde halt auch haben, weil sie rejected worden sind und jetzt sagen so, hey, tolle Frau, zwei Kinder und so, es wird alles okay. Ja? Und im Pommes von High Performance ist ja auch vieles okay. Sie haben sich ja vieles auch erreicht und geschaffen.
Ja, ich finde das nochmal ganz wichtig einzuordnen, weil das häufig ein Missverständnis ist. Also häufig gibt es so die Annahme, wenn man so wohlwollend zu sich selber ist, dass das Narzisstische wäre. Ja, also wenn man sozusagen gut zu sich selber ist und wohlwollend ist, dann ist man ja egoistisch und selbstzentriert. Und das Gegenteil ist der Fall. Also NarzisstInnen sind Menschen, die nicht gut mit sich selber sprechen, die innere Annahme haben, ich bin nicht okay, die sich tief innen drin scheiße finden und dann ganz viel im Außen machen, um zu kompensieren. Und Menschen, die tief in sich drin liebevoll mit sich selber sind, wohlwollend mit sich selber, die haben häufig auch eine Ausstrahlung von Freundlichkeit, von Kooperation, von eigentlich total schönen Eigenschaften. Und deshalb finde ich es wirklich wichtig, so dieses Selbstmitfühlende und dieses innere Wohlwollen, das zu stärken, halte ich für etwas ganz Wertvolles.
Ja, ich finde auch, dass ein Begriff, der mir da irgendwie immer wieder auftaucht, ist so innere Sanftheit. Weil sanft, wann ist man denn nur sanft zu sich? Weil Strenge, das kennen wir alle, das ist irgendwie das, was uns begleitet und das kann man auch ganz gut üben. Und ich finde auch, weil es einfach ja nicht immer irgendwie so krankheits- und klinikbezogen sein muss. Ne? Es geht einfach auch darum, neugierig zu sein, den eigenen Werdegang zu verstehen, auch die eigenen Prägungen. Und das ist ja eine total schöne Fähigkeit. Und deswegen finde ich es auch gut, das so betonst, Fragen zu stellen. Entweder das Gegenüber macht es oder man fragt sie sich selber und geht so ein bisschen neugierig daran. Genau, Buddhismus hatten wir jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen. Daniel, vielleicht magst du einfach nochmal erzählen, wie du das mit deiner Praxis verbindest, was das da für eine Rolle spielt oder wie du das wirklich so integrierst, die Grundhaltung auch dazu.
Hui, ja, Buddhismus ist natürlich ein ganz großer Begriff und das müssen wir vielleicht auch gut einordnen, weil ich selber, ich weiß gar nicht, ob ich mich als Buddhist bezeichnen würde und fände das auch so ein bisschen kulturell aneignend, wenn ich mich jetzt hier als Buddhismus-Experte aufspielen würde. Aber ich habe mich viel mit einer bestimmten Form von Buddhismus beschäftigt. Also Buddha hat ja in Indien gelebt und dann wurde sein Wissen weitergetragen nach China und dann nach Japan und ist da als Zen-Buddhismus kultiviert. Und dieser Zen-Buddhismus wurde dann auch wieder nach Deutschland getragen, wo ich ihn kennengelernt habe. Und da gibt's wirklich viele coole Prinzipien drin. Und das sagte ich ja eingangs schon, mit denen habe ich mich auseinandergesetzt, schon zu einer Zeit lange vor meinem Studium und ehrlich auch zu einer Zeit, wo das noch was ganz Absurdes war, wo Menschen, die meditiert haben, ganz schnell als ganz esoterisch wahrgenommen wurden und eher einer Sekte zugeordnet wurden als irgendwie einer Kompetenz. Und ich war selber da auch sehr skeptisch am Anfang und Freundinnen von mir haben so eine Yoga-Klasse mit Meditation besucht und ich dachte, also es war noch in den 90ern, ne? Das war wirklich, da stand das noch nicht in jeder Apothekenrundschau. Und ich dachte, ich gehe da hin und entlarve den Lehrer. Und dann habe ich aber gemerkt, oh wow, das ist aber was total Wohltuendes. Und das ist also wirklich, der Lehrer ist heute noch so eine ganz wichtige Person für mich. Ich grüße den mal hier an der Stelle. Paul Kotes ist eigentlich sowas wie ein ganz wichtiger Mentor und eine Person, mit der ich heute auch noch engen Kontakt habe. Und der hat selber auch sehr viel mit Führungskräften gearbeitet. Da steckt tatsächlich ganz, ganz viel an Haltung drin. Und das ist nicht nur etwas, was mir begegnet ist, sondern was tatsächlich auch in der psychologischen Forschung ein Riesenthema ist. Also so dieses ganze Thema Mindfulness und auch Selbstmitgefühl, das sind eigentlich Aspekte, die aus dieser buddhistischen Kultur erwachsen sind, ohne dass sie einen religiösen Aspekt haben. Wahrscheinlich würden sich die meisten BuddhistInnen auch gar nicht als religiös bezeichnen im eigentlichen Sinn, sondern tatsächlich, gerade im Zen-Buddhismus geht es sehr stark um praktische Übungen. Da geht es gar nicht so sehr um die darum, da ein großes intellektuelles Gebilde drum zu bauen, wie das ja manchmal so in der Theologie passiert. Sondern es geht wirklich um sehr praktische Erfahrung.
Also ich darf ja Cultural Appropriation machen mit meinem Look so. Ne? Finde das erstmal, als Anna erzählt hat, dass du kommst, das finde ich total spannend. Ne? Es gibt ja da um ganz viel auch, was wir im Podcast jetzt besprochen haben, Selbstakzeptanz, ne? Oder generell das Konzept der Akzeptanz von gewissen Dingen und dann auch zu verstehen, wie man Kräfte, ne, ansetzt. Und ich habe so ein Prinzip im Business tatsächlich so, ne? Das ist, lässt sich in einem Satz tatsächlich beschreiben und ich mag das ganz gerne. Ich würde das an der Stelle den Leuten auch gerne mitgeben. Ne? Life is defined by how much you lived, how much you loved and how gracefully you let things go that were not meant for you. Ja. Was ich daran mag, ist, dass da so eine Eleganz mitschwingt in den Situationen, die vielleicht ein bisschen scheiße sind. So, ne? Also es war jetzt aktuell noch nicht für uns vorgesehen, Anne, dass wir der Top Nummer 1 Medizin-Podcast sind. Wir haben noch nicht die 1 Million Views oder sowas. So, ne? Aber wir machen unseren eigenen Weg und das sind Momente, wo ich dann, das war vielleicht kein gutes Beispiel, es gibt natürlich schlimmere Dinge, die Beförderung nicht bekommen, keine Ahnung, sowas in die Richtung, ne? Den großen Etat nicht geclosed, ja. War es eigentlich sicher, dass du diese Auszeichnung bekommst, Unternehmer des Jahres, ja. Und ich glaube, einfach nur letting things go ist so die eine Sache, aber gracefully letting things go gibt dem nochmal so eine Aktivposten, ne, weil du entscheiden kannst, ne, wie, ich sag mal, mit welchem Style du das halt machst. Und das ist für mich so, was Buddhismus auch eben so ein Stück weit halt ganz gut beschreibt, ne, letting things go, und so eine gewisse Akzeptanz. Und das ist tatsächlich insofern ja interessant, weil es in so ein bisschen im Kontrast zu dem steht, wie man sich als Unternehmer, Unternehmerin ja auch begreift. Weil da bist du ja immer der Anpacker, die Anpackerin, ne? Unternehmen kommt von Unternehmen, so, ja, und machen und so. Du kannst immer über Reality Distortion alles verändern. Aber die Wahrheit liegt halt mal so, ne? Und ich glaube, man muss beides gut können. Ich glaube, man muss sehr, sehr gut können, sagen so, fuck you, Reality. Ne? I don't accept this. Ja? Und das dann machen. Und dann, wenn die Messe gelesen ist, sagen so, okay, I accept this. Ne? Next thing. Und ich glaube, deswegen finde ich das Thema einfach spannend im Kontext von Unternehmertum.
Ja, das ist, finde ich, auch extrem spannend. Und genau dieser Wechsel aus Doing Mode und Being Mode. Weil ich glaube, wenn wir nur noch in die Akzeptanz kämen, das ist genau. Also so eine häufige Fehlannahme, dass ich gebe auch Seminare zu dem Thema und bilde auch PsychotherapeutInnen zum Beispiel im Thema Achtsamkeit weiter. Und dann ist so häufig die Annahme, ja, aber jetzt, wir müssen doch alles akzeptieren. Wir dürfen doch gar nichts mehr bewerten und so. Darum geht's doch bei Achtsamkeit. Ja, also in einer Übung von Achtsamkeit geht's darum, aber nicht als grundsätzliches Lebensprinzip. Das wäre genauso einseitig, wie wenn ich nur in diesem Doing-Mode bin, weil dann würde ich alles akzeptieren. Das hieß im Zweifelsfall auch meinen Durst zu akzeptieren und das überlebe ich genau 3 Tage wahrscheinlich. Also das kann auch nicht des Rätsels Lösung sein. Und für mich geht es eher darum, diesen Switch hinzubekommen. Und da ist es wirklich auch Hard Science. Also alles, was wir da so zur Achtsamkeit herausgefunden haben inzwischen. Wir sehen wirklich strukturelle Hirnveränderungen bei Menschen, die regelmäßig meditieren. Wir sehen auch eine Veränderung im sogenannten Default Mode Network. Das ist sozusagen die Aktivität unseres Gehirns, wenn wir gerade nichts tun. Und das ist häufig bei Menschen, also dass diese Aktivität steigt im Alter. Kinder können sehr präsent, sehr gegenwärtig sein. Und wenn Erwachsene in Ruhephasen kommen, dann läuft aber in der Regel so ein ganzes Programm an Grübeln, Gedanken, an inneren Zuständen. Und Menschen, die regelmäßig meditieren, haben da tatsächlich offenbar viel mehr Ruhe in diesem Default Mode Network, haben also die Fähigkeit, wirklich präsent zu sein, da zu sein, haben häufig auch die Fähigkeit, in eine bessere Regulation ihrer Emotionen zu kommen. Es ist eigentlich fast das Nummer-1-Tool im Umgang mit Stress. Es gibt die sogenannte Mindfulness-Based Stress Reduction, also die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, also ein Programm, was von Jon Kabat-Zinn entwickelt wurde. Da haben wir wirklich sehr, sehr gute Daten zu. Genau, und ich finde, es ist fast ein Wettbewerbsnachteil, wenn man nicht gut meditieren kann.
Total. Was ich gerade auch total spannend finde, ist, wenn so Unternehmertum ist, sind immer so die Highs are very high, the lows are very low. Ja, aber ich glaube, dieses Bewusstsein, im Jetzt zu sein, präsent zu sein, in der Mitte, ja, also quasi in der Mitte, einfach wenn alles so normal und okay ist, um das einmal kurz zu spüren und auch kurz zu genießen. Ich glaube, das ist auch, was ich super vielen Unternehmer und Unternehmerinnen auch mitgeben wollen würde. Weil klar, die Highs, wenn sie richtig heiß sind, der Champagner oder was dann auch, wir trinken ja keinen Alkohol mehr, aber dann fließt, ne, und die Lows sind super Lows, dann muss man sich rausatmen. Aber ich glaube, so diese ganz kleinen Mikromomente, die es im Alltag gibt, da ist so viel Schönheit drin, ja, vor allem mit Kindern.
Ja, voll spannend fand ich dazu jetzt nochmal, kann ich kurz berichten, Thor und ich waren ja kürzlich auf der FIBO und haben ein neues Tool ausprobiert. Und du hast ja gerade gesagt, Dani, es geht um diesen Switch, ne, zwischen auch etwas Aktiven und dann wieder auch im Moment sein und runterkommen. Und wir haben ein neues Tool ausprobiert, wurde da vorgestellt, sah aus wie so ein Campingstuhl, den man sich so legt, also wirklich in schwarz, aber ein schicker Campingstuhl. Man legte sich zurück, bekam die Augen verbunden, also wirklich war ganz schwarz, dann Kopfhörer drauf und dann hat das Full Body Vibration gemacht, also wirklich so taktil, einen ganz klaren Rhythmus gemacht, dann hat man guided so ein Audio gehört und sich in so einer Zero Gravity Position gefunden, weil dieser Liegestuhl so zurückgelehnt wurde und es war auch visuell, wie gesagt, ganz abgeschirmt. Und der Gedanke dort war, dass man eben herstellen kann, diesen Switch durch erstmal diese Bewegung, so sympathische Aktivierung und dann gefolgt von Parasympathikus. Ich fand das auch sehr eindrücklich. Also mein Körper hat sehr darauf angesprungen. Wir haben, glaube ich, 5 Minuten so ein Programm gemacht. Und da geht es auch so drum, Parasympathikus so als einen Status, als wirklich was man so integrieren soll. Ich fand es aber auch spannend, dass wir jetzt ein Tool dafür brauchen, für die Dinge, die eigentlich wir kostenlos machen könnten, üben könnten, bei unserem Körper zu sein, was du eben mit uns angeleitet hast. Also ich glaube, das zeigt einmal, dass dieses Thema absolut wichtig ist, heiß ist, im ganzen Wellness-Longevity-Markt. Wir sprechen ja auch viel so über Cognitive Longevity und Stressregulation. Aber ich habe mich halt auch gefragt, brauche ich da einen extra Stuhl für oder gibt es eben auch Möglichkeiten, das zu üben? Und ich habe das Gefühl, wir haben so ein Gefühl gegeben, in dieser Folge, dass es Möglichkeiten gibt. Ne? Thoran hat Sätze geteilt, du natürlich auch Übungen, sodass ich mich auch freue, wenn wir sowas, ja, als Menschen, als Individuen, vielleicht auch im sozialen Miteinander auch unsere Parasympathikus und Stress regulieren können. Thoran, hast du noch eine Frage an Daniel? Wahrscheinlich viele.
Ja, dann müssen wir eine zweite Folge machen, ne?
Ich denke auch. Ja, Daniel, tausend Dank, dass du da warst. Super spannend. Sowohl die praktischen, klinischen Insights, auch die persönlichen. Vielleicht abschließend, hast du denn noch einen persönlichen Longevity Health Hack, den du praktizierst?
Oh ja, also tatsächlich sehr viele, würde ich sagen. Also vielleicht einer, der unterschätzt wird, ist wirklich gute und gesunde soziale Beziehungen. Und dazu gehört auch die permanente Reflexion meiner eigenen Beziehungsfähigkeit. Und dafür finde ich Psychotherapie einfach was ganz Großartiges. Also ja. Wenn PsychotherapeutInnen selber zu PsychotherapeutInnen gehen, nennen die das Selbsterfahrung. Und das mache ich sozusagen permanent. Das mache ich teilweise sogar mit Menschen, die mir sehr nahe stehen, dass wir uns gemeinsam begleiten lassen und reflektieren lassen. Also das finde ich, ist für mich ein unglaubliches Tool.
Herrlich.
Was ich gerade tatsächlich ganz viel mache, was mir total hilft in meiner Schlafregulation, ist irgendwann das Handy weglegen. Also nach 18 Uhr gibt's bei mir gerade kein Display mehr. Und frühes Morgenlicht ist für mich ein Gamechanger, was den Schlaf angeht. Also das vielleicht noch als kleiner Mini-Hack, das ist ein bisschen weniger komplex als die Beziehungsfähigkeit zu bearbeiten.
Ja, liebe ich alle drei. Ich habe auch schon von meinen Therapeuten in der Selbsterfahrung als Charismatic Adult berichtet. Also die Grüße gehen immer raus. Und wir, genau, zum Thema Handy haben wir ja die super Folge mit der Elisabeth Koblitz zum Dopamin-Hopping und Schlaf, hat der Chris Sorell auch nochmal erzählt, wie man Morgenlicht bekommen kann, auch im Winter. Ja, Daniel, tausend Dank, dass du da warst. Super, super spannend. Thoran, danke nochmal für deinen persönlichen Einstieg dazu. Ich hoffe, deine Fragen haben sich ein bisschen auch geklärt und neue Fragen sind, haben wir gelernt, ganz besonders wichtig, die jetzt da sind. Ja, danke an alle fürs Zuhören. Stay healthy.
Stay nerdy.
Dieser Podcast dient ausschließlich der allgemeinen Informationsvermittlung. Die Inhalte ersetzen keine individuelle ärztliche Beratung, Diagnose oder Behandlung und stellen keine Therapie oder Handlungsempfehlung dar. Sie spiegeln den aktuellen Wissensstand zum Zeitpunkt der Aufnahme wider. Es werden keine Heilversprechen gegeben. Bitte wendet euch bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer an eure behandelnde Ärztin oder euren behandelnden Arzt.